Falscher Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit
Max
und mit mir, Hans. Max, wir sind wieder zurück nach einer kleinen Pause. 2 Wochen waren wir weg und ich habe mich schon wieder auf diese neue Folge gefreut.
Geht mir genauso. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht's genauso. Wir sind fresh wieder zurück. Und sprechen heute über einen Fall mit einem, ich sag mal, Verkehrsmittel, Transportmittel, das bei uns so ein bisschen hinten runterfällt irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Wir sprechen heute über ein Schiffsunglück und davon haben wir bisher echt wenige gemacht.
Ja, das stimmt. Vielleicht, also schreibt uns gerne, wenn ihr mehr über Schiffe hören möchtet bei uns. Ich fand es ganz interessant. Wir hatten ja als letzte Folge vor unserer Pause hatten wir mal wieder über einen Flugzeugabsturz gesprochen. Und wir haben ja tatsächlich relativ viel Feedback bekommen. Endlich mal wieder eine Flugzeugfolge.
Ja, das stimmt. Am Anfang war das Feedback genau andersrum. Oh Gott, nicht schon wieder ein Flugzeug. Jetzt ist es genau andersrum. Also ihr merkt, wir tun uns vielleicht noch ein bisschen schwer, die richtige Balance zu finden. Oder es ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir versuchen, aus allen irgendwie so ein bisschen was mit reinzunehmen, damit es abwechslungsreich ist. Und heute eben ein Schiffsunglück. Wir haben bisher, ich glaube, tatsächlich nur 2 gemacht. Einmal die erste Folge über den Untergang der Estonia und dann hatten wir, Costa Concordia hatten wir noch und die MSC Wall hatten wir auch. Aber gut, das sind jetzt auch nur 3 bei, ich glaube, fast 60 Folgen oder so.
Ja. Genau, die MSC Wohl, die Fähre in Korea. Und ja, wo du es gerade ansprichst, der Fall heute, und da sprechen wir natürlich jetzt sehr ausführlich drüber, der hat ja auch gewisse Ähnlichkeiten zu der Estonia. Und für mich ist tatsächlich immer noch die Estonia ein Fall, der, finde ich zumindest, sehr wichtig für diesen Podcast ist, weil im Grunde genommen hat ja fast so alles angefangen.
Das stimmt, genau. Also unsere Leidenschaft oder Faszination für dieses Estonia-Unglück, das wir festgestellt haben, hat ein bisschen dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen mal einen Podcast darüber. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, wir können es euch wirklich wärmstens empfehlen. Es ist, finde ich, immer noch mit die beste Folge überhaupt hier in diesem Podcast, sage ich jetzt mal. Also für mich ist es, glaube ich, die beste Folge. Und tatsächlich, du hast recht, es gibt tatsächlich ein paar Parallelen zu der Folge und den Fall, den wir heute besprechen.
Ja, und wir sprechen ja heute über den Untergang der Herald of Free Enterprise. 1987 war das. Und was ich hier besonders spannend fand, und dann können wir auch sehr gerne loslegen mit dem tatsächlichen Fall, das ist ja das schwerste Schiffsunglück nach der Titanic in Großbritannien. Fand ich total interessant, weil ich tatsächlich diesen Fall auch nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Ich glaube, Titanic kennt natürlich jeder irgendwie. Und deswegen würde ich sagen, finde ich es eigentlich quasi doppelt spannend, dass wir heute mal über den zweitschwerwiegendsten Fall sprechen, der ja vielleicht einfach nicht so bekannt ist oder vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er vielleicht auch bekommen sollte.
Definitiv, ja. Der Fall wurde uns ab und zu schon vorgeschlagen, also vielen Dank an dieser Stelle nochmal für all eure Vorschläge, aber gar nicht mal so oft. Also ich weiß gar nicht, wie bekannt dieser Fall ist. Ich hatte den auch eher so dumpf im Hinterkopf, aber wenn man sich diesen Fall genau anschaut, ist er extrem spannend und interessant.
Und damit würde ich doch auch mal sagen, dann lass uns nicht alle weiter auf die Folter spannen, sondern nimm uns mal mit ins Jahr 1987. Was ist dort passiert?
Es ist der Abend des 6. März 1987 im belgischen Seebrücke. Dort im Hafen wartet gegen 18 Uhr die Herald of Free Enterprise auf die Abfahrt ins englische Dover. An Bord sind über 600 Gäste und Crewmitglieder. Die Fähre selbst ist erst 7 Jahre alt und gut ausgelastet. Bis zu 4-mal täglich pendelt sie zwischen Dover und Seebrücke durch den Ärmelkanal. Der Fahrplan ist eng getaktet und umso stressiger ist es für die Besatzung, das Be- und Entladen der Autos und Laster so schnell wie möglich durchzuführen. Dieser Märzabend ist ein kalter und eisiger Winterabend. Die Nordsee ist rau und die Crew auf der Brücke versucht, etwas Verspätung aufzuholen und beschleunigt die Fähre kurz nach dem Ablegen auf volle Geschwindigkeit. Plötzlich erschüttert ein gewaltiger Ruck das ganze Schiff. Etwa 20 Minuten nach dem Ablegen bricht Wasser in das untere Autodeck ein. Schon kurz später neigt sich das Schiff zur Seite. Jetzt kommt das Wasser schon durch die Seitenfenster in das Innere der Fähre. Doch weil das Schiff durch einen Zufall auf einer Sandbank aufliegt, geht es nicht ganz unter. Etwas, was vielen Gästen am Ende noch das Leben retten wird. Schon kurz darauf eilen andere Schiffe zu Hilfe, versuchen die verzweifelten Menschen aus der gekenterten Fähre zu holen. Dennoch kommt für 193 Frauen und Männer jede Hilfe zu spät. Sie sterben in den Fluten der Nordsee. Es ist das schwerste Unglück, das Großbritannien seit dem Untergang der Titanic je erlebt hat.
Ja, ein sehr tragischer, sehr spannender Fall. Bei mir ist es immer so, und das war bei der Estonia auch schon so das Gleiche, diese Vorstellung so in diesen kalten, also jetzt nicht, dass es besser ist, wenn es in warmen Gewässern passiert, aber diese Dunkelheit, dieses kalte, graue Gewässer, wer die Nordsee kennt, vielleicht auch gerade außerhalb des Sommers so, oder gut, das war jetzt im März, aber wenn es jetzt nicht gerade Hochsommer ist, so, dass das halt echt so ein, ja, so dieses regnerische, kalte Wetter dort sein kann. Und da dann auf einem Schiff festzusitzen, was droht unterzugehen, das finde ich, das ist immer eine gruselige Vorstellung einfach. Und da, ja, auch wirklich so in diesen kalten Fluten irgendwie dort ausgesetzt zu sein. Und ja, spannender Fall, darüber sprechen wir jetzt. Bevor wir nochmal so ins Detail gehen, lass uns nochmal so ein bisschen über die Reederei und das Schiff selbst sprechen. Was wissen wir darüber?
Ja, also wie erwähnt, das Schiff war relativ neu. 1987 ist das Unglück passiert und erst 1980 wurde das Schiff in Dienst gestellt. Gebaut wurde es in Bremerhaven in Deutschland. Das heißt wirklich, ja, 7 Jahre alt beim Untergang. Das heißt, es ist jetzt kein Schiff, das irgendwie schon völlig marode ist, das kaputt ist, das völlig irgendwie runtergearbeitet ist. Also im Gegenteil, ein sehr modernes Schiff. Es war ein ziemliches, ja, Arbeitstier, muss man sagen. Also 4-mal pro Tag ist die Fähre zwischen Belgien und England hin und her gefahren. Es war so eine typische Auto- und Passagierfähre. Und zwar eine, jetzt kommt ein Fachbegriff, Roll-on, Roll-off Fähre. Da sprechen wir bei der Estonia auch viel drüber. Das ist, ich weiß nicht, inwieweit du dich so mit Fähren auskennst oder wie oft du mit Fähren schon mal gefahren bist. Das ist so, wenn vorne und hinten quasi die Beladung möglich ist. Also wenn da eben eine Klappe ist oder ein Tor und man kann quasi hinten mit dem Auto reinfahren und im nächsten Hafen fährt man dann komplett vorne wieder raus oder halt eben genau andersrum. Das Ganze hat den Vorteil, es geht einfach viel schneller mit der Beladung und deshalb ist das so ein, ja, feststehender Begriff, dass man so, wenn man sich irgendwie fern anschaut und es steht Roll on, Roll off, dann bedeutet das immer das. Und was bei diesem Schiff jetzt auch so eine kleine, ja, Besonderheit war, vorne und hinten die Tore, wie gesagt, zum Rein- und Rausfahren, die waren so knapp über der Wasserlinie. Auch das sollte ein Wettbewerbsvorteil sein. Das sprechen wir später nochmal ausführlicher. Und was auch noch so ein wichtiges Detail wird, das wird später auch eine große Rolle spielen, das Autodeck unten, das hatte keine wasserdichten Unterteilungen. Also jetzt nicht so Tore oder Schleusen, die man irgendwie zumacht während der Fahrt, sondern es war im Grunde, musst du dir vorstellen, einfach ein breiter, großer Raum. Denn dadurch sollte man, ja, Zeitgewinn haben beim Beladen, beim Entladen. Es passen auch viel mehr Autos natürlich in das Autodeck rein, wenn du jetzt nicht noch extra so Vorrichtungen hast für Tore und so weiter. Und das Ganze war aber eben auch notwendig, denn der Fahrplan ist ziemlich eng getaktet. Es ist relativ stressig. Also die Crew hat immer so 90 Minuten Zeit am Hafen jeweils für das Be- und Entladen. Und danach geht's auch schon wieder weiter nach Belgien oder eben nach England. Die Reederei selbst, das war die Townsend Torresen. Die gibt es schon ein bisschen länger, 1968 gegründet, und die hat sich spezialisiert eben auf Fährverbindungen vom europäischen Festland nach Großbritannien. Und diese Schiffe, die waren relativ auffällig durch ihre rote Rumpfbemalung und den in Schriftzug, also der Schriftzug, der war so in weiß, und das beides in Kombination hat dafür gesorgt, dass man die Schiffe der Reederei immer sehr gut von Weitem schon erkannt hat und wusste, ah, okay, das ist ein Schiff von Townsend Thoreson.
Also eigentlich ja dann eine recht erfahrene, spezialisierte Reederei, eine Fähre, die jetzt noch nicht besonders alt war, aber viel genutzt wurde, und vielleicht so ein paar bauliche Besonderheiten. Wie verlief denn genau die Fahrt? Also, weil es ist ja so, dass dieses Unglück im Grunde schon ziemlich am Anfang passiert ist. Also wie müssen wir uns die komplette Fahrt vorstellen?
Ja, du hast recht, wenn du sagst, das Unglück passiert ja relativ am Anfang der Reise, denn der Auslöser für dieses Unglück wurde tatsächlich noch im Hafen von Seebrügge gelegt. Und das müssen wir uns jetzt im Detail mal anschauen. Also es war so gegen 16 Uhr, da kommt die Fähre aus England, legt eben im Hafen von Seebrügge an, wird dort entladen und wird vorbereitet für die Rückfahrt nach Dover. Also einmal durch den Ärmelkanal wieder zurück. Das Schiff ist an diesem Tag sehr gut ausgelastet, ist es aber auch meistens, muss man sagen, denn die Tickets sind relativ billig und der Andrang ist einfach auch ziemlich groß. Und zu dieser Zeit passieren zwei entscheidende Dinge, die später noch sehr wichtig werden. Zum einen müssen wir uns die Aufgaben des zweiten Bootsmanns anschauen. Der zweite Bootsmann, der ist unter anderem für die B- und Entladung zuständig. Und als dann gegen 16 Uhr das Deck leer ist, kann er sich für eine bisschen längere Pause zurückziehen. Er wird dann erst wieder so gegen 18 Uhr gebraucht, wenn das Schiff dann aus dem Hafen ausläuft. Und er ist eben fertig mit dem Entladen. Die Autos, die aus Großbritannien gekommen sind, die jetzt eben in Belgien angelegt haben und dort aufs Festland fahren, die sind alle draußen. Das Autodeck ist leer. Und er geht jetzt erstmal in seine Kabine, legt sich etwas hin, soweit, ja, so normal. Aber das ist ein Detail, was uns später noch beschäftigen wird. Also der zweite Bootsmann zieht sich zurück, er ist mit seinen Aufgaben fertig, macht erstmal ein bisschen Pause. Ja, genau. Also ich glaube, menschlich, ja. Menschlich ganz gut nachvollziehbar.
Ja.
Und dann gibt's noch ein anderes Detail, das wir uns genauer anschauen müssen. Ab 17 Uhr etwa beginnt dann die Beladung für die Rückfahrt. Die ersten Autos und Laster fahren durch die Bugtore auf das Autodeck. Und dazu muss man wissen, es gibt ein oberes und ein unteres Autodeck. Und es ist immer so, dass erst das untere Autodeck beladen wird und danach dann das obere. Es gibt aber ein Problem. Die Laderampe in Seebrügge, die ist zu kurz. Das heißt, sie reicht nicht von der Länge her, reicht sie nicht nach oben auf das obere Autodeck. Und deshalb macht der Kapitän Folgendes. Er pumpt Wasser in die Ballasttanks. Diese Ballasttanks, das ist etwas, was jedes Schiff hat, und damit kann man ja Stabilität erzeugen. Und auch man kann auch Schieflagen ausgleichen, zum Beispiel eben durch die Beladung. Also wenn du jetzt irgendwie an einem Tag besonders viele Laster hast, die dann irgendwie auf der linken Seite stehen, dann hast du ja quasi so ein Ungleichgewicht, und dann pumpst du einfach Wasser in die Ballasttanks rein, und damit wird das Schiff ja dann wieder schwerer und senkt sich dann eben nach unten. Und wenn du das jetzt mit allen Wassertanks machst, also eben nicht nur seitenspezifisch, sondern eben alle, dann passiert eben das, dass das Schiff sich ja komplett einfach ja ein bisschen nach unten senkt, weil es einfach schwerer ist. Und das hat der Kapitän gemacht, und so liegt die Fähre jetzt eben tiefer im Wasser, und damit reicht jetzt auch die Laderampe, die ein bisschen zu kurz ist, auf das obere Autodeck, einfach weil natürlich nicht mehr so viel Weg, so viel Höhe überwunden werden muss, dadurch, dass das Schiff jetzt niedriger ist. Also das sind die zwei entscheidenden Details, die jetzt gleich noch interessant werden. Einmal haben wir einen zweiten Bootsmann, der Pause macht, und wir haben die gefüllten Ballasttanks, die das Schiff so ein bisschen weiter nach unten drücken.
Also das sind jetzt quasi, also wir befinden uns jetzt immer noch in Belgien, ganz am Start der Reise, und das, was wie du gerade gesagt hattest, der schlafende zweite Bootsmann und die vollen Ballasttanks. Das sind also die Ausgangsbedingungen.
Genau. Soweit ist der Zustand, den wir uns jetzt bei diesem Schiff anschauen. Und genau so legt die Fähre jetzt dann auch ab. Es ist jetzt 18.05 Uhr, das Schiff ist leicht verspätet und das Schiff verlässt jetzt den Hafen von Seebrücke und steuert auf diese, an diesem Tag oder zu dieser Jahreszeit, du hast es am Anfang auch erwähnt, wirklich sehr eisige und kalte Nordsee zu. Es ist ein ja relativ rauer Seegang an diesem Tag und ja, wie gesagt, etwas verspätet ist die Fähre unterwegs. Deshalb will der Kapitän aber auch die Zeit noch aufholen und er gibt Gas. Er beschleunigt, sobald es geht, auf die Höchstgeschwindigkeit von 19 Knoten. Ich habe nachgeschaut, 19 Knoten, das sind etwa 35 km/h. Und es dauert da nicht lang. Also so ungefähr 15, 20 Minuten ist das Schiff unterwegs und dann passiert etwas. Es gibt einen gewaltigen Ruck, der sich wirklich durch das ganze Schiff zieht.
Was ist da passiert? Ein Eisberg kann es ja nicht gewesen sein im Ärmelkanal, aber was war der Auslöser?
Genau, es war kein Eisberg, aber was passiert? In das untere Autodeck dringt jetzt plötzlich Wasser ein. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern es sind wirklich gewaltige Wassermassen, die binnen weniger Sekunden dieses Autodeck ja, fluten, muss man wirklich sagen. Und das hat natürlich gewaltige Folgen auch für die Stabilität des Schiffs, denn das neigt sich nämlich schon ziemlich bald zur Seite. Es liegt jetzt so um 30 Grad nach Backbord. Backbord, war das links oder rechts?
Das ist die rechte Seite.
Sicher?
Ja,
okay.
Bin mir ziemlich sicher.
Ja, ich wollte noch nachschauen, aber habe gerade gemerkt, ich habe es vergessen. Okay, wir sagen mal, es ist...
Nee, es ist wirklich die rechte Seite.
Ah, okay, ja gut. Gut, dass du so kompetent bist. Es heißt 30 Grad nach Backbord auf die rechte...
Falsch.
Na, was denn jetzt?
Oh je, da kriegen wir... Da meldet sich jemand bei uns. Nee, es ist tatsächlich so, dass Backbord ist die linke Seite. Wenn du jetzt im Heck sitzt und nach vorne schaust, dann ist das Backbord die linke Seite.
Okay, dann haben wir das einfach.
Das müssen wir uns jetzt für alle
Zeiten. Schreiben wir uns das.
Da merkt man, wir setzen uns nicht häufig genug mit Schiffen auseinander.
Nee, wirklich.
Aber das wissen wir jetzt hundertprozentig.
Ja, wirklich. Okay, also Backbord ist links und das Schiff neigt sich jetzt schon ziemlich schnell eben um 30 Grad auf die linke Seite. Und ihr müsst euch vorstellen, dass das Schiff liegt jetzt hier eben auf der Seite und dadurch kommt das Wasser auch von den Seitenfenstern herein in das Schiff. Und das ist ja eine ziemlich gruselige Vorstellung und auch dramatische und ja lebensbedrohliche Sache, die jetzt da passiert, dass das Schiff eben nicht in Anführungsstrichen nur das Autodeck vollläuft, sondern durch diese Neigung, die das Ganze ja auch noch erschwert, auch für die Passagiere selbst, die sich in diesem Schiff jetzt befinden. Und ja, so, das alles passiert jetzt in wirklich innerhalb weniger Minuten, muss man sagen.
Aber die Fähre hat ja im Grunde genommen Glück im Unglück, denn das Schiff geht ja nicht unter.
Richtig, denn wie es der Zufall so will, landet die Fähre tatsächlich genau auf einer Sandbank. Die ist etwa 9 Meter unterhalb der Wasseroberfläche und ja, darauf bleibt die Fähre jetzt liegen. Und dadurch geht sie, wie du gesagt hast, eben nicht unter und das rettet am Ende auch sehr vielen Menschen das Leben. Aber im Inneren des Schiffes spielen sich trotzdem wirklich dramatische Szenen ab. Die Fähre liegt jetzt eben auf der Seite. Es dringt sowohl von unten über das Autodeck als auch über die Seitenfenster Wasser ein. Das Ganze ist im März. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Das ist natürlich, die Nordsee ist eiskalt, ungefähr 3 Grad Celsius hat sie an diesem Abend. Und dazu kommt noch, es ist stockdunkel, das Licht fällt aus und verzweifelt versuchen die Passagiere sich jetzt irgendwie zu retten. Sie haben natürlich auch Angst, an Unterkühlung zu sterben und das ist ja auch nicht unbegründet bei 3 Grad kaltem Wasser. Und ja, manche Menschen steigen auf Tische, versuchen so irgendwie über dem Wasser zu bleiben. Andere schlagen die Seitenfenster ein und klettern so aus dem Schiff. Aber selbst wenn man es nach draußen geschafft hat, bleibt ja immer noch dieses wahnsinnig eisige, kalte Wasser. Und bei 3 Grad im Wasser, das überlebt man nicht lange. Also das ist wirklich akut lebensbedrohlich. Also es sind wahnsinnig dramatische Momente. Und wenn man sich das vorstellt, du hast das am Anfang auch erzählt, was du da so im Kopf hast. Du hast diese kalte Nordsee, es ist abends im März natürlich ohnehin dunkel, dann fällt auch noch das Licht im Schiff aus, es neigt sich zur Seite. Das heißt, du kannst ja nicht mehr so auf den normalen Gängen laufen, wie du das machen kannst. Es hat mich auch ein bisschen an die Estonia erinnert, wo das ähnlich oder genauso dramatisch war. Auch da hat sich ja die Estonia, bevor sie untergegangen ist, zur Seite geneigt. Und da haben wir damals darüber gesprochen, das weiß ich noch, dass so der normale Gang wurde wirklich zu so einer tödlichen Falle, weil die Türen waren jetzt ja quasi genau unter dir. Das heißt, man musste teilweise über Türen springen, über offene Türen, um überhaupt weiterzukommen, weil ja alles jetzt auf der Seite lag. Und dass viele Menschen damals auch ja gestorben sind, weil sie in so eine offene Tür gefallen sind, weil sie es nicht geschafft haben, darüber hinwegzuspringen oder weil sich das Schiff bewegt hat und sie dort reingefallen sind. Also wahnsinnig dramatisch und so ähnlich oder vergleichbar ist das jetzt auch, was hier im Ärmelkanal passiert.
Ich denke, das ist so eine der Sachen, wo man normalerweise wirklich Probleme hat, sich das so richtig klar zu machen. Also wenn man sich vorstellt, man sitzt jetzt in seiner Wohnung und wenn man sich vorstellt, man dreht das Ganze jetzt quasi einmal. Und auf einmal, wie du gesagt hast, Türen werden im Grunde genommen zu Falltüren, zu Löchern im Boden. Wenn man sich vorstellen kann, da sind die Gänge in dem Schiff mit den Zimmern daran. Und selbst so ein kleineres Zimmer, sagen wir mal 3 Meter breit oder sowas, wird dann auf einmal zu einem 3 Meter tiefen Sturz, was ja auch schon mal was ganz anderes ist. Also ich denke, das ist wirklich so ein Aspekt bei diesen kenternden Schiffen, der also schwer vorzustellen ist. Also man ist dort, man hat diesen ganzen Stress, man weiß, dieses Schiff sinkt gerade. Die konnten sich ja auch noch nicht hundertprozentig sicher sein, oder vielleicht wussten die Passagiere gar nicht, darunter ist jetzt die Sandbank. Also du hast diesen Stress, die Panik und auf einmal dreht sich alles auf die Seite. Stelle ich mir wahnsinnig schwierig einfach vor und auch etwas, was man ja so sonst nie im Leben erleben würde. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, also die ist ja noch nicht lange unterwegs und das heißt, die kann ja auch noch nicht besonders weit vom Hafen, vom Land weg gewesen sein. Das erinnert mich übrigens auch ein bisschen an die Costa Concordia, die ja im Grunde genommen auch in Sichtweite, die war ja im Grunde genommen auch nur wenige Meter vom Festland entfernt. Hier ist es jetzt ein bisschen weiter weg, aber eigentlich muss das doch die Rettung vereinfacht haben, oder?
Ja, da hast du recht. Also es hat tatsächlich nicht lange gedauert, bis die erste Hilfe da war. Die Herald of Free Enterprise konnte aber keinen Notruf mehr absetzen. Also als sich das Schiff plötzlich zur Seite geneigt hat, wurden die Crewmitglieder auf der Brücke auch zu Boden geschleudert und wurden teilweise bewusstlos und konnten deshalb gar keinen Notruf mehr absetzen. Aber ein Schiff in der Nähe sieht die Lichter der Fähre ausgehen und der Besatzung war sofort klar, irgendwas stimmt da nicht. Das ist total komisch, wenn da plötzlich dieses Schiff dunkel wird. Und so hat diese Crew den Hafenmeister von Seebrücke alarmiert. Und der wiederum alarmiert dann alle anderen Schiffe, die gerade in der Nähe sind. Und er sagt eben, sie sollen so schnell wie möglich der Herald of Free Enterprise zur Hilfe kommen. Und so ungefähr eine halbe Stunde nach dem Kentern sind dann die ersten Hubschrauber der Küstenwache auch vor Ort. Sie nehmen die ersten Überlebenden auf. Taucher aus der Region melden sich sogar freiwillig für den Einsatz. Sie tauchen dann tatsächlich durch das Innere der Fähre, stelle ich mir auch total gruselig und beklemmt vor. Also ja, ich meine, Taucher sind dafür ausgebildet, aber so durch die Dunkelheit zu tauchen und dann durch so ein Schiff. Und ich fand das schon, wenn du so Aufnahmen von der Titanic siehst, wo ja auch schon öfters so teilweise auch so wissenschaftliche Exkursionen und so runter gemacht wurden. Und man sieht diese Bilder von diesem uralten Titanic-Wrack und man taucht dann dort durch eben die alten Kabinen und Gänge und so. Das finde ich auch total gruselig. Und so ist das aber ein ganz akuter Einsatz. Also es geht darum, jetzt ja auch Menschen zu retten. Mhm. Und genau, es gibt einige Taucher, die sich eben freiwillig melden und sie versuchen, so viele Menschen wie möglich zu retten. Und die Geretteten, die werden dann in Krankenhäuser transportiert. Und trotzdem, obwohl diese Hilfe wirklich schnell da war und das gut funktioniert hat. Von den insgesamt 623 Menschen an Bord sterben leider 193 Frauen und Männer bei dem Unglück. Für sie kommt wirklich jede Hilfe zu spät.
Bei der Rettungsaktion, da gibt's ja eine ganz interessante Person, und zwar den deutschen Kapitän Wolfgang Schröder. Welche Rolle spielt der da bei der Rettung von immerhin, ja doch, dann sind dann ja auch über 400 Menschen immer noch gewesen, die gerettet werden konnten?
Ja, also Wolfgang Schröder ist eine ziemlich interessante Person. Er hat generell einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf. Er war ein deutscher Kapitän und er war am Unglücksabend mit seinem Frachtschiff, das Frachtschiff hieß Gabriele Wehr, ganz in der Nähe unterwegs. Und er war dann auch als erstes Schiff am gekenterten Schiff, an der Fähre. Und er nahm sofort so viele Schiffbrüchige wie möglich auf. Und er hat da echt gute Arbeit geleistet, weil er hat so echt vielen Menschen das Leben gerettet. Und er wurde hinterher auch dafür geehrt. Und zwar wurde er von der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher mit einem Dankeschreiben bedacht und auch vom belgischen König wurde er mit einem Heldenorden geehrt. Also er hat wirklich fast schon Übermenschliches geleistet, weil er ist wirklich sofort hingefahren. Er hat unter größtem Einsatz Menschen geholfen und gerettet. Aber die Geschichte um Wolfgang Schröder geht noch weiter, denn er war 2006, also wirklich lange nach diesem Unglück jetzt, war er mit einem Containerschiff in den USA. Er war immer noch Kapitän und er war im Hafen von Mobile in Alabama, als das Schiff dann beim Auslegen eine Containerbrücke gerammt hat. Und diese Brücke brach dann zusammen und dabei kam ein Hafenarbeiter ums Leben. Wolfgang Schröder wurde zunächst nur befragt, eben in seiner Funktion als Kapitän. Er wurde dann aber verhaftet und wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Das war ein ziemlich umstrittenes Urteil, zum einen in diplomatischen Kreisen, vor allem aber auch in Seefahrerkreisen. Also es war höchst umstritten, diese Verurteilung. Und nach 4 Monaten wurde dann seine weitere Strafe zur Bewährung ausgesetzt und er musste die USA verlassen. Zahlreiche Beobachter, darunter eben viele hochrangige Seeleute und eben auch Diplomaten, betrachten diesen ganzen Schuldspruch und auch die Haftbedingungen als, ja, so wörtlich skandalös. Und das ist so, sag ich mal, ein bisschen zu der schwarze Fleck in seiner Karriere, die bis dahin echt beispiellos war. Und er war wirklich ein hoch angesehener Kapitän. Warum er dort dann verurteilt und verhaftet wurde und unter diesen Bedingungen dort diese Strafe antreten musste, das alles ist ziemlich umstritten. Und Wolfgang Schröder selbst verunglückte dann am 16. August 2010 bei einem Angelausflug in Irland. Also er war an Bord einer Yacht, als es dort auf der Yacht zu einem Brand kam. Und die 4 Besatzungsmitglieder mussten alle das Boot verlassen. 3 davon starben im Wasser und darunter auch Wolfgang Schröder. Also ein wahnsinnig spannendes Leben, viele Höhen und Tiefen und ich glaube, er hat wahnsinnig viel gesehen von der Welt, auch so durch seine Arbeit. Und bei dem Untergang der Herald of Free Enterprise war er der wirklich als erstes da war und wirklich sehr gut und übermenschlich Menschen geholfen hat und dort auch zu Recht ausgezeichnet wurde. Spannende Person.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde sowas ja immer sehr faszinierend. Wir haben ja auch immer mal wieder so sehr spannende Biografien einfach. Auch ich finde, gerade wenn man in der Zeit ein bisschen zurückgeht, das ist natürlich jetzt relativ oder vor relativ kurzer Zeit passiert. Aber gerade wenn man so ein bisschen zurückgeht, so Biografien, die man heutzutage eigentlich kaum noch findet oder zumindest vom Gefühl her kaum noch findet. Aber das ist natürlich krass, vom Retter dort bei der Herald of Free Enterprise über die Verurteilung in den USA bis dann zu dem Tod da in Irland. Ja, wahnsinnig spannend. Zurück zu der zur Herald of Free Enterprise. Jetzt nochmal so ganz kurz zu der Situation zurück. Die liegt jetzt im Grunde genommen ja völlig seitlich, also komplett auf der Seite auf der Sandbank. Aber wie nochmal, um nochmal zurückzukommen, wie genau sind wir da hingekommen? Also wenn wir uns nochmal die Ursachen anschauen. Das Wasser, das über das Autodeck eingetreten ist, Du hattest ja auch schon Andeutungen gemacht am Anfang, wie das passieren könnte, aber wie genau ist das jetzt passiert? Wie kann sowas passieren?
Ja, also bei der Ursachenforschung ist man recht schnell draufgekommen. Das Wasser kam über das vordere Bugtor in das Schiff. Zur Erinnerung, wir haben ja diese Roll-on-Roll-off-Fähre, das heißt, vorne ist ein Tor, hinten ist ein Tor und eben über das vordere kam das Wasser auf das Autodeck. Und zwar nicht, weil das Tor jetzt irgendwie bei einer Kollision kaputt gegangen ist oder weil das Tor defekt war vielleicht. Als die Ermittler am nächsten Tag sich dann die havarierte Fähre genauer anschauen, haben sie nämlich festgestellt, die Tore standen weit geöffnet und zwar ohne Beschädigung. Und als sie dann diesen Umstand weiter erforschen, finden sie raus, die Tore, die waren gar nicht erst geschlossen worden. Also die waren von Anfang an offen.
Krass.
Also die Fähre ist wirklich mit offenen Bugtoren aus dem Hafen gefahren.
Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das ist natürlich dann auch ein sehr offensichtlicher, eine sehr offensichtliche Ursache des Ganzen. Aber da ist natürlich die große Frage, wie kann das sein? Wie kann das passieren?
Ja, mich hat dieses Detail auch total mit vielen Fragen zurückgelassen, wie es sowas sein kann. Es war, und das war dann für mich auch total überraschend, es war tatsächlich oft normal, um nämlich Zeit zu sparen, denn ein Stillstand im Hafen kostet Geld und kostet eben auch Zeit, war es tatsächlich gängige Praxis, dass man die Bugklappen erst nach dem Ablegen, also auf dem Weg zur Hafenausfahrt, schließt. Es gab aber einen Umstand, und zwar das Schließen der Tore war technisch nicht überwacht. Also es gab jetzt nicht so eine Kontrollleuchte oben auf der Brücke und man konnte auch von der Brücke aus das Bugtor nicht einziehen. Also es gab keinen Sicherheitsmechanismus, muss man sagen.
Krass.
Ja, dass der Kapitän sieht, okay, jetzt ist das Tor zu oder auf. Das war gar nicht vorgesehen, das gab's nicht. Und es war quasi immer Aufgabe des Bootsmanns und er sollte eben die Tore schließen. Und am besagten Abend, das haben dann die Ermittler rausgefunden, war es die Aufgabe des zweiten Bootsmanns, die Tore zu schließen. Und Hans, ich glaube, da klingelt jetzt was bei dir.
Allerdings, weil das ist ja der zweite Bootsmann, der sich nach dem Entladen in seine Kabine zurückgezogen hatte, um ja das Nickerchen zu machen, was wir bereits erwähnt hatten, oder?
Richtig. Und jetzt kannst du es dir vielleicht denken, der Mann ist dort ja schlicht und einfach eingeschlafen. Und er hat tatsächlich so tief geschlafen, dass er die Durchsage alle Mann auf Station verpasst hat. Und nachdem aber ja niemand so wirklich kontrolliert hat, ob die Tore wirklich geschlossen waren oder es ja eben auch kein System gab, das das Ganze technisch überwacht, hat das auch einfach niemand bemerkt. Jeder hat sich auf den zweiten Bootsmann verlassen. Das war halt so üblich, das war eingespielt, aber es gab kein Sicherheitssystem dahinter oder keine Strukturen. Und so hat eben keiner kontrolliert, keiner war auch ja irgendwie beunruhigt oder hat diesen zweiten Bootsmann irgendwie vermisst. Und so ist tatsächlich niemandem aufgefallen, dass die Tore noch offen waren.
Das ist, ja, das ist schon krass. Also das kann ich mir auch irgendwie fast nicht mehr heutzutage so vorstellen. Also zumindest stelle ich mir davor oder rede ich mir selbst ein, dass das vielleicht auch einfach so ein Artefakt der damaligen Zeit gewesen ist, weil das will man sich ja eigentlich gar nicht wirklich vorstellen, dass so eine im Grunde genommen ja fahrlässiger Umgang mit Sicherheit heute noch passieren kann. Also ist vielleicht meine Wunschvorstellung zumindest. Aber wenn wir nochmal zu den Ursachen zurückgehen, also jetzt ist ja eigentlich ziemlich klar, wie die Wassermassen in das Autodeck gelangen konnten. Aber die Ermittler haben ja auch was anderes herausgefunden, und zwar die Wassermassen alleine haben die Fähre nicht zum Kentern gebracht. Also was gab's noch?
Ja, es klingt total absurd, aber tatsächlich 4 Jahre vorher ist ein Schwesterschiff der Fähre mit offenen Bugtoren gefahren, und zwar von Dover aus komplett ohne Folgen. Also es ist gar nichts passiert. Dieses Schiff ist tatsächlich komplett mit offenen Bugtoren gefahren. Und zudem muss man sagen, diese offenen Tore liegen ja so ungefähr 3 Meter über dem Wasserspiegel. Und das reicht nicht, damit in kurzer Zeit so viel Wasser, ich habe mir das genau angeschaut, wie viel Wasser das ist, es waren 2000 Tonnen in 30 Sekunden, also wirklich riesige Mengen. Und diese 2000 Tonnen sind dann ja eben auf dieses Autodeck geströmt in dieser kurzer Zeit. Das ist so, aber eigentlich nicht möglich. Aber auch dafür gibt es eine Erklärung. Und du erinnerst dich am Anfang, der Kapitän hat zum Beladen diese Ballasttanks gefüllt, damit die Laderampe in Seebrücke eben auf das obere Autodeck passt. Und deshalb liegt das Schiff jetzt ja auch tiefer. Und das Bugtor ist nämlich jetzt nicht nur oder nicht 3 Meter über dem Wasserspiegel, sondern nur 2,50 Meter. Das heißt, das Schiff ist generell niedriger. Und das, was bei dem Schwesterschiff gut ging vor Jahren, das hat jetzt, ja, ist jetzt nicht mehr so gut gegangen. Denn jetzt kommt etwas Physik ins Spiel. Ich habe mich da auch ein bisschen reingelesen, weil, ja, ich und Physik. Naja, auf jeden Fall, durch die Schiffsbewegung im flachen Wasser, weil das Wasser ja im Hafenbecken eben noch nicht so tief ist, logischerweise, gibt es einen Unterdruck. Und dieser Unterdruck zieht den Bug der Fähre nochmal weiter nach unten. Und deshalb sind die Bugtore jetzt nur noch 1,50 Meter über dem Wasserspiegel. Also eben nicht 2,50 Meter, so durch diese Ballasttanks, sondern durch diesen Unterdruck geht's nochmal ein bisschen tiefer. Also 1,50 Meter über dem Wasserspiegel sind jetzt diese Bugtore. Die Ermittler wollten das alles natürlich so genau und so exakt wie möglich untersuchen und deshalb haben sie tatsächlich 9 Wochen nach dem Kentern nochmal ein Experiment durchgeführt, und zwar mit dem Schwesterschiff. Dazu muss man sagen, dieses Schwesterschiff ist baugleich, deshalb konnte man das Ganze auch so realistisch nachstellen. Das Wetter war an diesem Tag dann, in diesem Testtag, ziemlich identisch. Und ja, was ist passiert? Als sie aus dem Hafen bei normaler Geschwindigkeit auslaufen, bricht dann diese Bugwelle, die dann eben durch die Fahrt entsteht, deutlich unter den Bugtoren und rollt dann von vorn vom Schiff weg. Aber als sie die Fähre beschleunigen, verändert die Welle ihre Richtung nach hinten. Also die Welle geht nicht mehr weg vom Schiff nach vorne, sondern eben nach hinten. Und als sie dann die Höchstgeschwindigkeit erreichen, ist die Welle etwa 4 Meter hoch. Und bei 4 Metern ist die Welle natürlich auch hoch genug, dass sie die Bugtore flutet.
Ja.
Also zusammengefasst, vielleicht ein bisschen kompliziert gerade, es waren verschiedene Faktoren, die am Ende zum Kentern geführt haben. Es waren tatsächlich, obwohl es mich sehr überrascht hat, nicht alleine die offenen Tore. Eine Rolle gespielt hat eben auch der Tiefgang der Fähre, also dass sie eben niedrig war, durch die Ballasttanks und zusätzlich noch dieser Unterdruck, der bei der Fahrt im Hafen entsteht, was eben das Schiff nochmal weiter nach unten drückt. Und es gab dann noch einen weiteren Faktor. Die Fähre hat ja im Autodeck eben keine Unterteilungen, also eben nicht diese wasserdichten Abgrenzungen, diese Tore, die das Ganze unterteilen. Denn, das habe ich am Anfang erwähnt, dadurch kann diese Fähre viel schneller beladen werden. Also es ist ein absoluter Zeitgewinn und außerdem passen mehr Fahrzeuge rein. Also wirtschaftlich war das alles ohne diese Unterteilungen viel besser. Aber das Ganze wird jetzt natürlich zum Verhängnis, denn Experten sagen, mit diesen wasserdichten Abgrenzungen, mit diesen Toren, mit diesen Schotten unten, wäre die Fähre trotz der vielen Wassermassen tatsächlich nicht gekentert.
Krass, also auch schon, dass man da im Grunde genommen wirklich an der Sicherheit gespart hat, um im Grunde genommen schneller mehr Autos transportieren zu können. Das ist natürlich schon hart, wenn man das mal so zusammenfassen will. Bei der Untersuchung des Unglücks gab es ja auch noch ein anderes Phänomen, was da aufgetaucht ist, was es unter Seeleuten gibt, was man vielleicht so sonst nicht kennt. Und das ist ja auch als eine der Ursachen ausgemacht worden, im Zusammenhang mit diesem zweiten Bootsmann. Worum geht's da?
Genau, und zwar geht's um das Phänomen Seafarer Fatigue, zu Deutsch ja quasi Seeleute-Ermüdung. Das ist ein ganzer Komplex an Symptomen, der am Ende zurückzuführen ist auf die Arbeitsbedingungen, die auf solchen Schiffen oft vorherrschen. Denn Ursache für diese Ermüdung von Seeleuten, dass sie eben nicht ausreichend schlafen, da gibt es viele Faktoren. Zum einen ist so ein Schiff, da wird natürlich 24 Stunden gearbeitet. Also wenn das Schiff fährt und da gibt es natürlich jetzt nicht so ein 9-5 Bürojob. Das andere ist, so ein Schiff fährt ja auch teilweise durch verschiedene Zeitzonen, je nachdem, wenn das jetzt ein Frachter ist, der weltweit fährt, oder auch Kreuzfahrtschiffe. Das heißt, das kommt alles dazu. Dazu kommt eine, fremde Umgebung. Also die Seemänner haben ja nicht wirklich ein Zuhause. Klar haben sie ihre Kabine, die sie sich aber ja oft mit anderen teilen. Also sie haben wenig Räume zum Ausruhen, zum Zurückziehen. Dann hat man oft auch schlicht und einfach schlechte Arbeitsbedingungen. Oft sind das Schiffe, die unter, ja, billiger Fahne fahren quasi, also wo die Arbeitsbedingungen schlecht sind, wo Geld gespart wird, wo es um den Profit geht von Reedereien. Dazu kommt auch, Seemänner haben nicht so guten Zugang zu einer schnellen oder guten ärztlichen Versorgung. Sie sind weit weg von zu Hause, weit weg von ihrer Familie. Sie sind immer mit Arbeitskollegen zusammen. Sie haben wenig Privatsphäre. Das alles ist natürlich mentaler und körperlicher Stress. Dazu diese langen Fahrzeiten. Dann kommt auch oft dazu, je nachdem an welcher Position die Seemänner arbeiten, dass sie immer ja quasi eine Geräuschkulisse haben. Oft durch Klimaanlagen, oft sind Klimaanlagen aber auch defekt. Es ist viel zu warm oder im Winter ist vielleicht die Heizung ausgefallen. Es ist oft einfach schlicht und einfach harte körperliche Arbeit. Und man hat wirklich nachweislich gesehen, dass das alles schon wirklich oft auch die Ursache für Unfälle war. Und es gab dann auch weltweite Studien und man hat dort 279 Vorfälle untersucht und bei 16% aller Schiffsunfälle und bei 33% aller Personenunfälle, also sprich so Arbeitsunfälle oder so weiter, spielt tatsächlich diese Übermüdung eine Rolle. Also Seefahrer sind da wirklich einem Risiko ausgesetzt und das alles erklärt möglicherweise auch, warum der zweite Bootsmann in seiner Pause schlicht und einfach eingeschlafen ist. Also Erschöpfung, Übermüdung bedingt eben durch dieses Arbeitsumfeld, durch die Arbeitsbedingungen auf hoher See.
Ich finde, das ist nochmal echt wichtiger Kontext hier, wenn man sonst vielleicht auch denkt, der hat das aus Fahrlässigkeit gemacht oder so, aber wahrscheinlich war der halt einfach völlig geschafft und am Ende mental und körperlich. Und ich denke, wenn man den Hintergrund kennt, dann betrachtet man das Ganze auch nochmal ein bisschen anders. Aber wenn du jetzt auch sagst, dass das auch eine große Rolle gespielt hat bei anderen oder insgesamt eine Rolle spielt auch bei anderen Unglücken, hatte denn dieser Untergang Folgen für, ich sag mal, die Schifffahrt grundsätzlich, aber natürlich auch für die Besatzung, für die Reederei?
Ja, also das gekenterte Schiff, die Herald of Free Enterprise, wurde 7 Wochen später von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt in den Hafen und ein Jahr später dann ja komplett verschrottet. Der Kapitän selbst wird für ein Jahr vom Dienst suspendiert, der erste Offizier für 2 Jahre. Es gab dann noch einen Untersuchungsbericht, die Reederei selbst hat Schuld durch mangelnde Vorkehrungen. Da geht es zum Beispiel darum, dass es kein Sicherheitssystem gab zur dem Öffnen und Schließen der Bugtore. Ja. Und die Reederei musste dann eine Geldstrafe zahlen. Das waren damals etwa 1,2 Millionen D-Mark noch. Und es war auch das Ende der Reederei. Die wurde dann von P&O übernommen. Das ist eine Reederei, die man kennt, weil sie, oder die viele wahrscheinlich kennen, weil sie weltweit aktiv ist. Der zweite Bootsmann, also eben der Kollege, der eingeschlafen ist, der ihm wurde eben vorgeworfen, dass er seine Pflichten vernachlässigt hat. Er wird aber nicht bestraft. Und der Bootsmann sagt den Ermittlern, er wurde selbst dann von diesem heftigen Ruck in seiner Kabine geweckt und sein erster Gedanke war sofort, verdammt, die Tore. Also ihm ist wirklich sofort eingefallen, dass er vergessen hat, sie zu schließen. Und er hat dann tatsächlich ja verzweifelt versucht, noch zu helfen. Also er wollte Menschen in Sicherheit bringen, das ist ihm auch gelungen. Er hat sich dabei selbst verletzt und er ist eine wirklich tragische Person, weil er hat ein Leben lang Schuldgefühle gehabt. Auch wenn er nicht verurteilt wurde, natürlich macht er sich Gedanken und fühlt sich schuldig und schrecklich über das, was an diesem Abend passiert ist. Und er ist auch relativ jung gestorben, 2016, im Alter von 58 Jahren. Also er hat wirklich bis zum Ende eigentlich darunter gelitten, unter dieser Katastrophe.
Was natürlich schon echt wahnsinnig hart ist. Also auch gerade so, das war so eine Sache, die ich mir da gedacht hatte, dieses Gefühl durch diesen Aufprall durch die Kollision aufzuwachen und direkt zu wissen, so, oh, das ist wahrscheinlich, weil ich mir einen bestimmten Fehler gemacht habe. Total Krass, also stelle ich mir das vor. Und ich hatte ja gerade gesagt, dass ich hoffe, dass viele von diesen Sicherheitsproblemen eher so ein Artefakt der damaligen Zeit sind und es heute nicht mehr gibt. Aber ich glaube, du hast da ganz gute Nachrichten eigentlich, oder? Also das Unglück hat ja auch Folgen für die Schifffahrt generell gehabt.
Genau, und ich habe wirklich gute Nachrichten. Die britische Regierung hat nämlich eine Sicherheitsbestimmung unterzeichnet nach dem Unglück zusammen mit anderen europäischen Ländern. Und darin sind eben Sicherheitsstandards für diese Roll-on-Roll-off-Fähren festgelegt. Zum Beispiel ist jetzt auch vorgeschrieben, dass es Kameras und Anzeigen geben muss, also quasi Kontrollleuchten, um dem Kapitän den Zustand der Bugtore anzuzeigen. Also das ist heute tatsächlich zum Glück anders. Heute ist die Crew auf der Brücke immer im Bild, ob jetzt die Tore zu oder offen sind. Außerdem müssen Fähren heute solche Trennwände haben, die eben ja wasserdicht sind und das Autodeck eben im Notfall unterteilen sollen. Das Ganze ist sogar relativ genau festgelegt. Das heißt, bei einem Wassereintritt, zum Beispiel eben am Autodeck, sollen diese Tore die Fähre mindestens 30 Minuten noch vom Kentern abhalten. Also sind sehr genaue Werte, da ist viel getan worden und da hat sich vieles gebessert. Also man muss jetzt keine Angst haben, auf eine Fähre zu gehen.
Das sind doch mal wirklich sehr gute Nachrichten. Ich finde das ja auch immer ganz schön, wenn wir die Folgen damit beenden können, dass sich tatsächlich etwas geändert hat und jetzt man zumindest nicht mehr diese gleichen Probleme bekommen sollte. Und es gibt ja auch bei wirklich dieser ganzen Tragik der Geschichte, gibt es ja auch noch ein paar Aspekte, die auch, ich würde mal sagen, Mut machen.
Ja, kann man so sagen. Also die öffentliche Anteilnahme in Belgien und in Großbritannien war natürlich nach diesem Unglück extrem groß. Es gab sehr viel Mitgefühl in der Bevölkerung und daraufhin haben sich viele große Musiker zusammengetan, unter anderem Paul McCartney und Mark Knopfler, und die haben unter dem Namen Fairy Aid Spenden und Geld gesammelt. Das war eine Coverversion vom Beatles-Hit Let It Be und all das Geld, was damit eingenommen wurde, wurde an die Hinterbliebenen und an die Angehörigen gespendet. Es gibt auch heute noch große Gedenkveranstaltungen am Jahrestag in Belgien und in Großbritannien, denn wir haben es ja am Anfang auch erwähnt, es war wirklich für Großbritannien die schwerste Katastrophe seit dem Titanic-Untergang. Das heißt, es war wirklich eine große Sache, die in der Bevölkerung ja auf viel Anteilnahme gestoßen ist.
Ich denke, das kann man sich auf jeden Fall vorstellen, bei der Größenordnung natürlich einfach. Und ja, ich würd sagen, das war auf jeden Fall, vielen Dank fürs Vorbereiten, Max. Ich denke, das war nochmal so eine spannende Zeitreise zurück in die 80er, wo Fähren noch nicht die heutigen Sicherheitsstandards hatten und natürlich auch so in die Katastrophengeschichte gerade Großbritanniens. Ja, ich denke, ich muss da, gerade diese Vorstellung mit diesem kalten Wasser finde ich immer wahnsinnig schrecklich. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es heutzutage nicht mehr passieren sollte, würde ich mich auch auf jeden Fall wieder auf so eine Fähre wagen.
Ja, ich bin, weil mir das gerade einfällt, ist schon ein bisschen länger her, bin ich mal, das war November, in der Ostsee-Fähre gefahren, auch so über die Nacht. Und November, es war kalt, es war ja jetzt nicht so eine stürmische Nacht, aber ja, wie es halt so im November nachts ist. Und ich bin dort mit, ich will es nicht sagen Erwartungen, aber Befürchtungen waren es auch nicht wirklich. Also ich hatte jetzt keine Angst, aber ich war gespannt, wie es sich anfühlt. Und es war total ruhig. Also man hat irgendwie überhaupt nichts gemerkt. Ich glaube auch, dass so moderne Schiffe und moderne Fähren technisch so hochgerüstet sind, dass du jetzt irgendwie da auch bei bisschen stärkerem Wellengang da auch wirklich nichts mitbekommst. Also es war ziemlich entspannt, falls es wie jetzt aus Versehen irgendjemandem hier Angst gemacht haben durch diese Folge. Also meine Erfahrung ist da eine sehr positive.
Ja, damit würde ich dann sagen, schreibt uns auf jeden Fall auch nochmal, ob wir vielleicht uns nochmal mehr solcher Schiffsunglücke, gesunkene Schiffe anschauen sollten, weil wir bisher noch nicht so viele hatten. Wir lesen alles, was ihr uns schickt. Wir kriegen immer viele Instagram-Messages auf katastrophen.podcast. Folgt uns dort, falls ihr es noch nicht tut. Schreibt uns sehr gerne. Wir lesen jede Nachricht. Und damit würde ich sagen, Max, bis zum nächsten Fall.
Bis zum nächsten Fall. Bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.